Herzlich willkommen zu deinem Lieblingsschulpodcast. Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekte und perfekte LehrerInnen und Eltern. Mein Name ist Ines Berger, ich bin Eltern- und Familienberaterin und ehemalige Lehrerin. Mein Herzensanliegen ist es, Eltern und pädagogische Fachkräfte zu ermutigen, gewohnte Pfade zu verlassen und neue Wege zu erkunden.
Hallo zusammen, ich bin Andreas Reinke, auch ehemaliger Lehrer, FamilyLab-Trainer und Autor. Ich möchte dich als pädagogische Fachkraft bzw. als Elternteil darin bestärken, die Beziehungsfährte aufzunehmen. Damit meine ich nicht nur die Beziehungen zu deinen SchülerInnen bzw. zu deinem Kind, sondern ganz besonders zu dir selbst.
Und gemeinsam möchten wir euch durch die Wirren des alltäglichen Beziehungsdschungels in Schule und Familie begleiten. Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu 4 Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Hallo, ich grüße dich und euch. Ganz liebe Grüße möchte ich auch von der Ines ausrichten. In dieser Folge unseres Podcasts Schule ist Beziehung geht es um ein heißes Eisen, Titel Konflikte im Team, Schluss mit den Heizungskellergesprächen. Ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viele wertvolle, wohltuende, gute Impulse. Noch ein Gedanken zum Format an sich, weil es etwas ungewohnt ist. Dieser Beitrag ist kein Dialog, sondern ein Monolog. Ist Teil des Kurses für LehrerInnen, den ich aufgesetzt habe. Der Kurs ist Teil der Relationship-Mitgliedschaft. Und zum Kurs an sich sage ich ganz zum Ende des heutigen Beitrags noch etwas. Bis später und viel Freude. Hallo, ich grüße dich. In diesem Beitrag geht es um das Thema Konflikte im Team. Schluss mit den Heizungskellergesprächen. Du siehst schon, ich muss grinsen, ob der Formulierung Schluss mit den Heizungskellergesprächen. Aber so lustig ist das gar nicht, was ich damit verbinde. Und dennoch will ich das eben auch in diesem Beitrag etwas humorvoll anschauen. Ich kann heute ein bisschen darüber grinsen, wie wir bisweilen, ich denke da an ein spezielles Team, mit Konflikten in unserem Team umgegangen sind. Ich muss auch deswegen ein bisschen darüber grinsen, weil ja in unserer Erwachsenenwelt immer wieder Folgendes passiert. Ja, gerade in der Welt der Pädagogen und Pädagoginnen. Wir verlangen von Kindern und von Jugendlichen, manchmal auch von Eltern Dinge, die wir selbst gar nicht einhalten können. Ja, und das müssen wir uns bitte anschauen. Ganz ehrlich. Ja, ich meine das gar nicht in irgendeiner Weise jetzt so als Vorwurf, sondern im Sinne einer Einladung und auch eines Auftrags, den wir haben. Ja, also schau auch gerne mal bei dir hin, ja, in deinem Team. Also wie schnell sind wir dabei, dass wir zum Beispiel von jungen Menschen erwarten, dass sie jetzt einfach mal eine Gruppenarbeit machen. Du und du. Ja, ihr macht jetzt mal eine Gruppenarbeit. Auf geht's. Ja. Und dann beschweren wir uns vielleicht sogar darüber, wenn das nicht automatisch klappt. Wie gehen wir damit um? Ja? Wie würden wir damit umgehen, wenn ein Schulleiter sagt, du und du, ihr macht jetzt mal ein Projekt, auf Wiedersehen. Ja? So. Vielleicht ist es auch für dich okay und normal. Ich will nur sagen, oftmals, das ist zumindest meine Erfahrung, ist das so ein bisschen unschlüssig, was wir da verlangen. So ein bisschen inkongruent. Was verlangen wir von anderen, speziell von Schülern, von Schülerinnen und was leben wir tatsächlich vor? Ja? Und wenn ich jetzt über dieses große Thema Umgang mit Konflikten im Schulalltag spreche, will ich eben auch mal wieder aus meiner Vergangenheit erzählen, aus meiner Lehrergeschichte. Und ich könnte im Grunde genommen dieses Thema sehr kurz abhandeln, indem ich sage, alles, was in diesem Kurs bisher thematisiert wurde, alles, was in den bisherigen Units angesprochen wurde und was auch in den nächsten Units zur Sprache kommt, gilt eben auch für uns, für die Großen, für die pädagogischen Fachkräfte. Ja, Punkt. Das war's. Auf Wiederhören. Wir sind auch ganz normale Menschen. Ja, wir sind Menschen mit Reizreaktionsmechanismen, mit persönlichen Grenzen, mit Bedürfnissen, mit Macken, mit Gefühlen, mit wunden Punkten, mit blinden Flecken. Wir sind nicht nur, weil wir Lehrer, Lehrerinnen geworden sind, irgendwie perfekt oder sowas. Ja, auch in unserem Leben, in unserer Schule gibt es permanent dieses Spannungsfeld aus Integrität und Kooperation, was wiederum dazu führt und dazu führen muss, dass es eben auch in einem Team Konflikte gibt. Ja, und das ist völlig okay. Ich sage immer, das ist ein Zeichen dafür, dass es eben auch lebendig zugehen darf in unserem Team. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir unterschiedlich sein dürfen, vorausgesetzt, wir haben eben einen konstruktiven Umgang mit eben diesen Konflikten. Und da, glaube ich, haben wir eine Menge Entwicklungsbedarf, zumindest an ganz, ganz vielen Schulen. Das, was ich erlebt habe in einer freien Schule, ja, also das ist ja an diesen besonderen Schulen, da gibt es ja Konzepte, in denen Werte beschrieben werden. Also Respekt, ne? Da steht was von Vertrauen und Verantwortung. Bloß was haben wir ganz oft gemacht? Wir haben uns, und jetzt komme ich zu dieser Vokabel, Heizungskellergespräche, wir haben uns so 3, 4, 5 Leute in jeder Pause im Heizungskeller unserer Schule getroffen, haben da also Kaffee getrunken und noch andere Dinge getan und haben uns beschwert über andere, ja, über die Eltern und auch über andere Kollegen. Wir sind über andere Kollegen hergezogen. Wir waren der Auffassung, die Krisen, die es auch an unserer Schule gab, die sind ja vor allen Dingen von den anderen zu verantworten. Ja, also wir übten uns darin, unschuldig zu sein und andere an den Pranger zu stellen. Und ich habe dann irgendwann einen Begriff angetroffen, der da lautet Krankheitsgewinn. Und dem bin ich ein bisschen nachgegangen. Auch in vielen anderen Lebensbereichen, ja, aber auch in diesem Kontext, den ich gerade beschrieben habe, Heizungskellergespräche. Also was ist der Krankheitsgewinn solcher im Kern destruktiven Heizungskellergespräche? Naja, man wird irgendwie gesehen, ja. Man empfindet ein Wir-Gefühl. Ja, da kommt so ein Gemeinschaftsding auf. Also oftmals, das kennst du ganz bestimmt, oftmals finden in diesen auch destruktiven Tür- und Angelgesprächen, da finden die Dinge statt, in einer unreflektierten Art und Weise, die eben an so einer Schule keinen Raum haben. Ja, und das will ich gerne ganz klar sagen. Es gibt an unseren Schulen im Durchschnitt viel zu wenig Raum, um unseren Grundbedürfnissen nachzuspüren. Und wir haben das Grundbedürfnis, gesehen zu werden. Auch wir Lehrer und Lehrerinnen, wir haben das Bedürfnis nach einem Wir-Gefühl, nach einem Gemeinschaftsgefühl. Ja. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ja, wie können wir dem nachgehen? Ja, und da gibt es Lebensstrategien. Da sehe ich auch Schulleitungen in der Verantwortung, aber eben auch uns. Ja. Und es gibt Überlebensstrategien, Heizungskellergespräche, zumindest in der von mir beschriebenen und erlebten Art und Weise, gehören zu den Überlebensstrategien, zutiefst destruktiv, und man bekommt keinen besseren Duft in der Bäckerei durch entsprechende Heizungskellergespräche. Und wenn es darum geht, was ich dir und auch letztlich mir empfehlen mag für die Zukunft, macht es bitte nicht. Also mach es bitte nicht, ja, auch an mich gerichtet. Und ich glaube, das kann ich mittlerweile für mich ganz klar sagen, aus Überzeugung, ich werde, egal was in meiner Zukunft passiert, ich werde an solchen destruktiven Heizungskellergesprächen, in denen es darum geht, über andere herzuziehen, ich werde an diesen Gesprächen nicht mehr teilnehmen. Ja, und ich weiß sehr wohl, dass es nicht so einfach ist, sich da abzugrenzen, aber das ist meine Verantwortung. Ja? Ich muss diesen Sog einer Gruppe sehen können und ich muss mich da auch dann emanzipieren können, um nicht von diesem Sog eingesogen zu werden. So, einige Perspektiven, wieder einige Fragen, vielleicht auch Übungen, die du für dich und auch vielleicht für dein Team mitnehmen kannst. Modul 3, Unit 4, Konflikte im Team, Schluss mit den Heizungskellergesprächen. Also, was müssen wir denn bitte hier beachten? Also, zunächst einmal, und das ist ja jetzt keine neue Idee, aber ich glaube, das ist immer wieder wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Ja? Wir Lehrer und Lehrerinnen neigen doch immer wieder mal zum Einsiedler-Dasein. Ja? Wenn man sich unsere Kernarbeit anschaut, zumindest also an vielen Schulen, dann ist es so, dass viele von uns doch viel alleine sind mit sich. Ja? Da ist zwar eine Gruppe, eine Klasse, mitunter haben wir auch einen Kollegen in so einem Raum. Aber wir verbringen schon in der Kernarbeitszeit viel Zeit mit uns. Gerade deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns öffnen dafür, dass wir in einem Team, in einem gut funktionierenden Team, und da werde ich noch was drüber sagen, was das denn sein könnte, wir werden insgesamt als Individuen und als Gruppe besser, indem wir sozusagen ein Orchester sind. Ja? Und in einem Orchester gibt es natürlich Menschen mit unterschiedlichen Talenten. Der eine spielt das Instrument, der andere das Instrument. Heterogenität ist etwas Wunderbares, auch in einem Team. Ja, auch was die Altersstruktur betrifft. Also ich werde auch älter. Von daher will ich auch vielleicht Eigenwerbung betreiben. Aber ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Freund davon, an einer Schule eben junge Kollegen und Kolleginnen zu haben und auch Ältere. Was können wir nicht profitieren von Menschen, die deutlich lebenserfahrener sind als wir? Ja, es gibt gerade auch an Schulen in freier Trägerschaft bisweilen so Gruppenstrukturen, Teamstrukturen, die aus meiner Sicht nicht unbedingt günstig sind. Ja, also bitte, wenn es irgendwie geht, holt euch auch Menschen in euer Team, die deutlich älter sind als 30 oder 35. Ja, wir können davon wirklich profitieren. Einige Erfahrungen aus meiner Zeit, also was sind so typische Konfliktlösestrategien, die ich kennengelernt habe und die ich auch jetzt nicht unbedingt alle per se für schlecht befinde? Ja, aber ich will auch so ein bisschen die Begrenztheit bestimmter Ideen mal in den Fokus rücken. Also wenn wir Meinungsverschiedenheiten hatten im Team, wenn es Konflikte gab, wenn wir unzufrieden waren, dann wurde ganz, ganz schnell und ganz oft der Ruf nach Organigrammen sehr laut. Ja, Organigramme, das ist zumindest mein Verständnis, das sind so, da setzt man sich an so ein Flipchart, an ein Plakat und dann definiert man ganz klar, wer für was zuständig ist, wie die Abläufe sind und dann irgendwie auch mit einer Timeline und also sehr vernünftig und sehr erwachsen beschreibt man verschiedene Aufgabenbereiche, Abläufe, Organisationsstrukturen. Und das ist wichtig. Natürlich ist das wichtig. Aber ich habe es mal in einer Dienstberatung folgendermaßen zu meinem Team gesagt. Wisst ihr, wir können die besten Organigramme erstellen. Wir können es zu 100% definieren, in Klammern, was niemals geht. Ja, weil es kommt auch an einer Schule immer das Leben dazwischen. Aber mal angenommen, wir würden das zu 100% hinbekommen. Es wird immer so sein, dass wir uns gegenseitig mächtig auf den Zeiger gehen. Und das ist so eine Frage, wie gehen wir denn damit um? Ja, dass wir uns aufgrund unseres So-Seins mit all dem, was uns als Menschen ausmacht, auch gehörig auf den Zeiger gehen können. Das lässt sich nicht in Form eines Organigramms bestimmen und antizipieren. Das heißt, hier geht es vor allen Dingen auch um eine Kultur, um eine Gesprächskultur, um eine Streitkultur. Ja? Auch ähnlich wie in einem Klassenverbund gilt für mich, dass es in einem Team gewittern muss. Und hier, und das sage ich, glaube ich, mehrmals noch, hier spielt eben auch eine Schulleitung eine ganz zentrale Rolle. Eine gute Schulleitung will, dass es eben auch mal brummt. Und die schafft diesen Raum, in dem man eben auch mal sagen kann, so ist es für mich und ich bin genervt und ich bin damit nicht einverstanden, um dann auch zu schauen, wie können wir jetzt konstruktiv damit umgehen. In den Heizungskellergesprächen, da ist ja dann vielleicht sogar dieser Raum, in dem man sich auf Deutsch auskotzt, aber oftmals bleibt es denn bei diesem Auskotzen. Und das befördert auf lange Sicht überhaupt keine gute Energie. Also Organigramme unbedingt. Ja. Was ist der Gewinn eines Organigramms, wenn es gut gemacht ist? Na klar, es schafft Sicherheit. Es bietet eine Struktur. Ja. Und das wiederum kann ja auch Vertrauen befördern. Aber noch einmal, ein Organigramm ist lange nicht alles. Wir kriegen die Konflikte an unseren Schulen nicht geklärt in Form oder nicht zu 100% in Form von Organigrammen, vor allen Dingen dann nicht, wenn es eben auch um zwischenmenschliche Konflikte geht. In einer meiner ersten Lehrerweiterbildungen, das war an einer Schule in Freiburg, da habe ich etwas erlebt, worüber ich lange Zeit nachgedacht habe. Mit einer Kollegin leitete ich eine Weiterbildung zum Thema Beziehungskompetenz. Das war eine Family Lab Weiterbildung. Und das war ein schöner Tag. Wir hatten eine gute Zeit und den ganzen Tag über spürten wir, also meine Kollegin und ich, hier gibt es ein Problem, was wir nicht greifen können. Das war auch vielleicht unserer Unerfahrenheit geschuldet. Das war für mich ganz, ganz spannend. Das war eine besondere Schule. Und wenn man sich die Vita dieser Schule anschaute, dann dachte man, meine Güte, was für eine tolle Schule. Ja, also ganz viele Auszeichnungen und Projekte und Zeitungsartikel fand man auf der Homepage großartig. Und dennoch war es so, dass in diesem Team, da war irgendwas Unausgesprochenes, irgendwas, was gedeckelt wurde. Wie stellte ich das fest? Ich stellte es unter anderem dadurch fest, dass viele Kollegen und Kolleginnen an diesen Übungen nicht teilgenommen haben, die wir angeboten hatten. Also wenn ich unterwegs bin und ich biete Übungen an, dann sind es genau dies Angebote. Prinzip der Freiwilligkeit. Und es ist völlig okay, wenn aus einem Team 7, 8 Leute nicht mitmachen bei bestimmten Übungen. Ja, das ist ja in Ordnung. Wenn aber 20, 25 Kollegen nicht teilnehmen, dann darf mich und vielleicht auch uns das nachdenklich stimmen. Übrigens auch in einer Klasse. Ja? Also hier zu glauben, das sind einfach nur faule Menschen, das ist zumindest überdenkenswert. Oftmals ist es eben nicht Faulheit, ja? Sondern es ist vielleicht eher eine Angst. Eine Angst davor, Fehler zu machen. Jedenfalls am Ende des Tages, am Ende der eigentlichen Veranstaltung, fand ich heraus, zumindest war das meine Überzeugung, was hier im Argen lag, was passierte. Der Schulleiter versammelte um sich herum die Kollegen und Kolleginnen, die er gut fand. Das heißt, der Schulleiter war derjenige, der wahrscheinlich sehr unbewusst eine Lagerbildung provozierte. Ja, der ging ganz aktiv auf bestimmte Lehrer zu, die versammelten sich um ihn und andere Kollegen und Kolleginnen ließ er links liegen und er sprach sich, ging dann auch dorthin zu dieser Gruppe um diesen Schulleiter herum. Und dann sprach er in dieser Öffentlichkeit auch über die Kollegen und Kolleginnen, die er links liegen ließ. Ja? Der sprach über Kollegen und Kolleginnen, die sich viel zu wenig engagieren. Ja? Und das geht natürlich nicht. Deswegen, also ich war nie Schulleiter. Ja? Mal gucken, vielleicht werde ich es irgendwann. Und ich habe keine Ahnung, ob ich es gut mache. Aber was für mich sehr entscheidend ist, ist, dass ein guter Schulleiter, eine gute Schulleiterin eben nicht nur gut darin ist, Abläufe zu organisieren. Eine gute Schulleitung ist eben nicht nur gut im Bereich der Administration, sondern eine gute Schulleitung hat ein feines Gespür für den Duft in der Bäckerei, für Gruppenstrukturen, für Dynamiken. Eine gute Schulleitung lebt etwas Konstruktives vor. Dieser Schulleiter machte eigentlich genau das, was ich eingangs beschrieb mit dem Wort der Heizungskellergespräche. Und das geht nicht. Ja, also das ist unfassbar spannend, sich mal anzuschauen, was könnte eigentlich eine gute, kompetente Schulleitung ausmachen. Ja, also, und vielleicht kann man da auch mal in andere Bereiche reinschauen. Ich glaube, man kann einig darüber sein, dass auch in anderen Bereichen nicht jener Mensch ein guter Vorgesetzter ist oder eine gute Vorgesetzte, der in bestimmten Disziplinen hervorragend ist. Ja, also ein guter Tischler ist nicht automatisch, glaube ich, ein kompetenter Chef, nur weil er das Handwerk Tischlerei gut beherrscht, heißt das nicht, dass der auch ein Team gut führen kann. Ja. Und ich bin geneigt zu sagen, dass Schulentwicklung natürlich letztlich auch nur dann gelingen kann, wenn eine Schulleitung da eine Vision hat und wenn eine Schulleitung mittut und offen ist für Ideen, in den Dialog gehen möchte, ja, noch einmal ein Gespür dafür hat, was in einem Team passiert. Und deswegen lade ich auch immer gerne besondere Kollegen ein, mal darüber nachzudenken, ob das nicht auch was für sie wäre, selbst in die Schulleitung zu gehen. Ja, ich glaube, da dürfen wir mutig sein und vorausgehen mit der Idee, eine Schulleitung ist noch etwas anderes als jemand, der einen guten Stundenplan entwickeln kann. Ja. Was aus meiner Sicht oftmals hinderlich ist für eine gute Gruppenstruktur, für ein gutes Gefüge, das ist etwas, was subtil passiert. Ja, ich habe es hier mal so ein bisschen provokant beschrieben als die Fraktion Augenroller. Und auch da, denke ich, ist eine Schulleitung sehr wichtig. Die muss ein Gespür dafür haben, was eben auch auf dem unteren Pfad passiert in einem Team. Vielleicht kennst du das, ja. Es gibt manchmal in Teams 20 Leute, ja, da sind 17, 18 Kollegen und Kolleginnen unglaublich engagiert, die öffnen sich, die wollen etwas bewegen, die sind auch sehr wertschätzend unterwegs. Und da hast du ein, zwei Exemplare in diesem Team, die gar nicht viel tun, außer ständig mit den Augen zu rollen. Ja, oder so in Gesprächspausen sich anzugucken, so oder so Geräusche von sich zu geben. Ne? So, das kann so viel kaputt machen. Und hier sehe ich eben auch eine Schulleitung in der Verantwortung, die muss das erspüren und dann auch mal zur Sprache bringen. Und ich will auch Kollegen, Kolleginnen, Lehrer, Lehrerinnen ermutigen, das eben auch mal auf den Tisch zu bringen, weil es ansonsten sehr, sehr destruktiv werden kann. Ja, und wir alle sind aufgefordert, eben auch mal nach innen zu gehen, ja, regelmäßig nach innen zu gehen, sich auch mal von seinen Kolleginnen, von seinen Kollegen und Kolleginnen ein Feedback einzuholen. Denn es kann ja auch sein, dass wir zu den Augenrollern gehören, ohne dass wir es wissen. Deswegen eine ganz einfache, aber auch herausfordernde Übung kann sein, mal zu einem Kollegen, zu einer Kollegin zu sagen, sag mir bitte mal, wie ich auf dich wirke. Nicht wie ich bin, sondern wie ich auf dich wirke. Und es ist, also ich kann es geradezu garantieren, dass die Rückmeldungen, die wir da bekommen, sehr wichtig sind. Denn so wie wir auf Kollegen und Kolleginnen wirken, so wirken wir eben auch oft auf Schüler, Schülerinnen oder eben auch auf Eltern. Das kann eine sehr herausfordernde, aber unglaublich wertvolle Erfahrung sein, sich da Feedbacks einzuholen. Was brauchen wir? Wir brauchen genau das, was auch unsere Schüler und Schülerinnen brauchen. Wir brauchen vor allen Dingen Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Ja, und wenn es mal Teamtage bei euch gibt, in denen es darum geht, Mensch, wie arbeiten wir eigentlich miteinander zusammen? Ja, Organigramm, okay, ist wichtig, aber was brauchen wir? Was brauchen wir wirklich, um uns in unserem Team wohlzufühlen? In Klammern, was brauchen unsere Schüler und Schülerinnen, um sich wirklich wohlzufühlen in ihren Klassen? Ja. Vertrauen ist für mich eine Grundvoraussetzung dafür, auch letztlich gut zu sein in dem, was Menschen tun. Ich habe es mehrmals gesagt, ich bin kein besserer Lehrer in diesem Zustand des Misstrauens. Ja, da bin ich eher passiv, reaktiv unterwegs. Wir brauchen Vertrauen und in so einer Teamveranstaltung, da könnte man zum Beispiel mal diesen Satz auf ein Flipchart schreiben. Ich möchte meinem Team darauf vertrauen, dass. Und dann sammeln. Ganz einfach. Ja. Und ich biete meinen Kollegen und Kolleginnen immer an, Folgendes zu bedenken. Also, ich möchte in meinem Team darauf vertrauen, dass alles soweit okay ist, wenn mich niemand anspricht. Wir leiden heute in vielen Teams darunter, dass wir spüren, hier ist etwas unausgesprochen. Ja, das sind Blicke, das sind Stimmungen, das ist so ein Getuschel. Ja, man weiß irgendwie, ah, da ist eine Fraktion, die begibt sich mal wieder in den Heizungskeller. Ja, und es ist so ungesund. Ich möchte darauf vertrauen, wenn du nichts zu mir sagst, dann ist es für dich okay. Und ich möchte darauf vertrauen, wenn du etwas zu beanstanden hast oder wenn du kritisch siehst, was ich tue, dann sprichst du mich an. Wenn du mich nicht ansprichst, muss ich davon ausgehen, darauf will ich vertrauen, dass für dich erstmal grundsätzlich alles okay ist. Wir müssen damit aufhören, diesen Spekulationsdruck in uns zu spüren. Ja? Oh Mensch, irgendwas, was könnte da sein? Und so, und was denken die anderen von mir? Ja, und irgendwie so. Bitte nicht. Also wir müssen bitte für uns und letztlich auch für unsere Schüler und Schülerinnen eine offene Kultur etablieren und vorleben. Der Witz ist ja, dass diese Kooperationsphänomene in unseren Schulen in gewisser Weise wie so eine, das sind Wechselwirkungen. Und ich vergleiche es manchmal mit so einer Kapillarwirkung. Ja? Also da strömt etwas von oben, von der Schulleitung ins Team. Ja, das sind so gelebte Werte. Und aus dem Team heraus strömt etwas in die Klassenräume. Ja, und so wie wir miteinander im Team umgehen, das hat Auswirkungen auf die Atmosphäre, auf das Klima in den einzelnen Lerngruppen. Das kann ich garantieren. Das habe ich erlebt und das ist letztlich auch belegbar, dass es eben diese Resonanzphänomene gibt. Und das müssen wir wissen und dafür müssen wir dann auch Verantwortung übernehmen. Ja, und wenn ich sehe, wie manche Teams intern also wie die Menschen in diesen Teams miteinander umgehen, ja, denn, und ich schaue dann, okay, und wie gehen die jungen Menschen in den Lerngruppen um? Das ist manchmal geradezu 1:1. Ja. Also hier haben wir eine Verantwortung für uns und eben auch dafür, dass wir immer Vorbilder sind. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir mal Vorbilder sind und mal nicht. Also all die Referate über, wie man sich gut benimmt, ja, in einer Klasse, das können wir uns alles schenken. Viel wichtiger ist das, was wir tatsächlich vorleben. Wir leben alle ständig, auch in einem guten Team, in Spannungsfeldern. Ja? Integrität, Kooperation. Hier bin ich, da bist du, da ist das Team. Ich muss manchmal eben auch ein Stück weit zurückstecken können. Ja? um dazu zu gehören, um ein Projekt zu machen. Das ist ein Spannungsfeld. Also wer als Lehrer, als Lehrerin zu 100% erwartet, dass immer die eigenen Werte gelebt werden können, die eigenen Grenzen gewahrt werden können, zu 100%, also das haut nicht hin. Das ist völlig unrealistisch. Nochmal, das ist okay. Das ist das Spannungsfeld, das wir aushalten, das Schüler und Schülerinnen aushalten und Eltern auch. Ja, die Nummer wird dann schwierig, wenn es kippt. Ja, und wer als Lehrer, als Lehrerin das mal erlebt hat, ich muss meine Integrität sozusagen aufgeben, um dazu zu gehören, um Teil eines Teams zu sein, der weiß, das geht auf Dauer schief. Ja, das ist eine Frage der Zeit, bis sich dann die ersten Symptome melden. Und noch einmal, Symptome sind Botschaften, das sind Feedbackschleifen. Ja. Die wollen uns etwas darüber sagen, wie es uns geht und ob wir da auf einem ganz guten Weg sind. Es gibt ein Spannungsfeld aus Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Das heißt, es kann ja sein, dass ich glaube, auf eine bestimmte Art und Weise zu wirken, aber das heißt nicht, dass ich auf andere so wirke. Ich habe es erlebt in einer Weiterbildung, da ging, also das waren nur Lehrer, Lehrerinnen, da ging es in ein Rollenspiel. Auf der einen Seite war eine Lehrerin, eine Kollegin, und auf der anderen Seite war eine Mutter in der Rolle. Ja, also das war auch eine Lehrerin, aber in der Rolle der Mutter. So, und die unterhielten sich. Ja, das ging um ein Thema. Es geht immer um ein Thema. Hausaufgaben, glaube ich. Und die Lehrerin, die sprach, sagen wir, sehr vernünftig. Die hatte gute Argumente. Ja, und die Mutter sagte nach, glaube ich, 4 Minuten oder 3 Minuten, sagte sie, stopp, hör auf, ich kann das nicht fassen. Die Kollegin, wieso? Ich habe doch recht. Die Mutter, weiß ich nicht, das mag sein, die Argumente, ja, mir geht es um was anderes. Ich kann nicht glauben, wie du mit mir sprichst. Die Lehrerin, was meinst du? Ja, und die Mutter, ich fühle mich ganz klein. Ich fühle mich überhaupt nicht gehört und gesehen. Und ich kann so in diesem Zustand deinen Argumenten gar nicht folgen. Ja? Also diese Ebene ist so zentral. Und das spreche ich nochmal an, wenn es explizit um dieses Thema geht, Zusammenarbeit, pädagogische Fachkräfte und Eltern. Ja, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ich habe es vorhin auch mal kurz angedeutet in dieser kleinen Übung, ich darf bitte auch mal Kollegen und Kolleginnen fragen, sag mal, wie wirke ich eigentlich auf dich? Ja, das, wir müssen die Bilder bitte abgleichen. Es wird immer ein Spannungsfeld geben aus Werten und Rahmenbedingungen. Und noch einmal, wenn das Spannungsfeld ein Überspannungsfeld wird, ja, dann stellt man vielleicht fest, okay, das könnte jetzt ein Wendepunkt sein. Und ich habe es in meinem ersten Buch, Das wird Schule machen, glaube ich, folgendermaßen beschrieben. Ab und zu tut es gut, sich mit einem Piccolo oder einem Glas Tee vor seine Schule zu setzen, ja, wenn niemand da ist, um für sich zu prüfen. Grundlegend will ich auch morgen früh wieder da reingehen. Das kann richtig wehtun. Das kann wirklich wehtun, das kann einen traurig machen, und es ist wichtig, weil eins darf nicht passieren, dass wir uns mit all dem, was uns als Menschen und auch als Lehrer, Lehrerin ausmacht, komplett aufgeben. Das darf nicht passieren, und ich stelle die These auf, muss ja nicht stimmen, aber ich stelle die These auf, dass viele meiner Kollegen und Kolleginnen im Laufe der Zeit vergessen, warum sie eigentlich eines Tages entschieden haben, diesen wundervollen Beruf zu ergreifen. Und es gibt Momente, in denen man gehen muss. Das ist sicherlich nicht die erste Option. Niemand trifft leichtfertig so eine Entscheidung, aber es ist eine durchaus bedenkenswerte Entscheidung. Ja, und manchen meiner Kollegen und Kolleginnen möchte ich zurufen, bevor ihr diesen Beruf komplett an den Nagel hängt, schaut doch bitte nach Alternativen. Es gibt so zauberhafte Schulen, an denen wir eben auch den Zauber unseres Berufes wiederentdecken können. Und das, was hier unten steht, ist kein Fehler. Ja? Also Erwartungen und Erwartungen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass unsere Erwartungen manchmal, um es ganz blöde auszudrücken, schräg sind. Auch wir haben manchmal ganz, ganz schräge Erwartungen an uns, an Schüler, an Schülerinnen, an Eltern, an Kollegen und Kolleginnen. Und jetzt kommt es auch an Schulleitungen. Ja, und da habe ich dolle Dinge erlebt. Ich bin ja oft an Schulen gewesen, mache mit denen Weiterbildungen und so. Und da habe ich zum Beispiel folgendes Phänomen entdeckt, dass bisweilen Kollegen und Kolleginnen von den Schulleitungen Dinge erwarten, die in sich also echt schwierig sind, widersprüchlich. Auf der einen Seite wird von Schulleitungen verlangt, dass den Kollegen und Kolleginnen ganz viel Spielraum gelassen wird. Ja, Stichpunkt Selbstwirksamkeit und so weiter. Ja, Freiheit und so. Und da wollen die Kollegen und Kolleginnen ganz viel für sich entscheiden, ganz viel Raum haben. Und gleichzeitig wird von den Schulleitungen verlangt, dass die klare Ansagen machen. Dass sie ganz klar sagen, da geht's lang. Aber dieses da geht's lang, dieses klare Ansagen machen, soll bitte zu dem passen, was für mich stimmt. Ja? Also Spannungsfeld, ja? Ganz viel Freiheit und gleichzeitig, der soll Ansagen machen. Ja? Da, man möge bitte nicht immer so viel rumdiskutieren in diesen Teamberatungen. Ein Schulleiter, eine Schulleiterin muss einmal klar sagen, wo es lang geht. Wenn das aber nicht zu dem passt, was für mich richtig ist, dann rufe ich wieder nach ganz viel Freiheit. Ja. So, also ich hoffe, du verzeihst mir mein Lachen. Aber auch wir denken und machen manchmal echt komisches Zeug. Da darf man auch mal grinsen und man darf vor allen Dingen dann auch ins Nachdenken kommen. Ja, ich möchte so werben dafür, dass wir uns darin üben, Teams zu sein, echte Teams, die konstruktiv miteinander arbeiten. Teams, die deswegen gute Teams sind, weil die Menschen in diesen Teams unterschiedlich sind. Ja, also ganz ehrlich, wir sind ja unter uns, in der Anfangszeit meines Lehrerdaseins dachte ich insgeheim, wenn die alle so unterwegs wären wie ich, das wäre doch spitze. Das wäre ein tolles Team. Heute weiß ich, das wäre eine riesengroße Katastrophe. Das braucht kein Mensch. Es braucht kein Mensch. Es braucht Heterogenität. Ja? Der eine hat hier seine Stärken, der andere dort. Der eine ist eher so ein bisschen unterwegs im Bereich der Stimmungen. Ja? Der hat ein feines Gefühl für das Klima in einem Team. Und ein anderer sagt, ja, wir brauchen aber klare Absprachen. Ja, wir brauchen ein Organigramm. Es braucht beides. Ja, es braucht Kollegen und Kolleginnen, die sehr viel sagen. Ja, das ist okay. Und es gibt hoffentlich in jedem Team auch mal Menschen, die sich mal zurücknehmen können, die so eine Beobachterrolle einnehmen können. Und das sind ja gerade die Menschen, die manchmal auch einen Satz sagen und der hat es in sich. Ja. Und mit dieser Perspektive kann man dann eben auch wieder in seinen Unterricht gehen und sich ein bisschen befreien, hoffentlich, von dieser elendigen Idee, dass alle sich immer mündlich ganz doll beteiligen müssen. Was für ein Käse. Ich kann da richtig wütend werden. Es gibt Menschen, die sind ruhiger als andere. So ist es. Warum machen wir denen das Leben zur Hölle? Ich mache das manchmal in Weiterbildungen. Da gehe ich zu einem Kollegen und sage, also jetzt mache ich mir doch schon auch mal Sorgen, ja. Also das ist ja eine mündliche Beteiligung, mit der kann ich nicht viel anfangen. Das ist dann ein Mensch, der vielleicht in 2 Stunden nichts gesagt hat. Dann fangen meistens alle an zu lachen und dann sind wir im Gespräch, ja. Was heißt für uns Heterogenität? Das ist ein Schatz. Wir dürfen bitte verschieden bleiben, auch in einem Team. Und wir dürfen Konflikte haben, weil wir unterschiedlich sind. Und dann ist es wichtig, eben eine Konfliktkultur zu etablieren, zu wollen, die uns sowohl im Ich-Sein als auch im Wir-Sein fördert und auch fordert. Ich habe noch so 1, 2, 3 Übungen mitgebracht, die ich hier nur andeuten möchte. Also wenn es die Gelegenheit gibt, mal direkt im Gespräch miteinander zu arbeiten, dann würde ich gerne auch solche Übungen machen. Das ist eine Dialogübung nach Helle Jensen. Ich habe Helle Jensen persönlich kennenlernen dürfen in einem Seminar und hat sie eigentlich den ganzen Tag mit dieser Übung gearbeitet. Die klingt sehr einfach und geht so ans Eingemachte. Hier geht es also darum, es gibt drei Menschen, die in eine Übung gehen. Ja? Es gibt einen Fokuspartner, das ist der Anliegengeber. Ja? Der hat ein bestimmtes Anliegen. So, das ist, man könnte auch sagen, ein Ratsuchender. Der Witz ist aber, dass der Dialogpartner nicht der Berater ist, sondern der Fokuspartner sucht einen Rat in sich selbst. Und der Dialogpartner hilft dem Fokuspartner dabei, in sich Antworten zu finden, neue Fragen zu finden, Perspektiven in Erwägung zu ziehen. Fokuspartner, Dialogpartner und es gibt den Beobachter, Zeitwächter, der eben noch eine andere Aufgabe hat, als auf die Zeit zu achten. Dazu sage ich gleich später mehr. In einer ersten Phase berichtet der Fokuspartner dem Dialogpartner von dem Anliegen, von dem Thema. Der Dialogpartner hat viele wichtige Aufgaben. Der hat zum Beispiel die Aufgabe, den Fokuspartner dahingehend zu führen. Das ist ein großes Wort. Ich bleibe mal bei dem Wort. Dahingehend zu führen, dass der Fokuspartner bei sich bleibt. Also nicht über andere spricht, nicht über die Eltern oder über den unmöglichen Schüler oder über den unmöglichen Kollegen, sondern der Fokuspartner berichtet davon, wie es ihm geht angesichts des Anliegens, des ungeklärten Themas, der Frage, der Situation. Wie geht es dir, lieber Fokuspartner? Ja, mir geht's so und so. Okay, woran merkst du das? Und mit Hilfe des Dialogpartners kommt der Fokuspartner bei sich an, spürend, kommt ins Nachdenken, entwickelt Thesen, findet vielleicht Themen, die bisher überhaupt nicht angeschaut wurden. In dieser ersten Phase geht's, man kann auch 9 Minuten machen, ja, aber so grundlegend, sagen wir mal 7 Minuten. Dann, und das ist sehr, sehr wichtig, in einer zweiten Phase geht der Dialogpartner mit dem Beobachter ins Gespräch, in den Dialog. Der Fokuspartner bleibt im Raum und hört zu. Wichtig ist hier, dass der Dialogpartner mit dem Beobachter ins Gespräch kommt. Der Beobachter schaut also nicht den Fokuspartner an, sondern den Dialogpartner. Und er sagt der Beobachter, was ihm aufgefallen ist. Ich habe den Eindruck, an dieser einen Stelle, da habe ich das Gefühl gehabt, das ist wichtig. Woran hast du das gemerkt? Ja, ich habe da so ein Flackern in den Augen gesehen. So, ungefähr 5 Minuten. Der Fokuspartner hört das ja, was hier besprochen wurde. Und dann geht es in eine nächste Runde. Das heißt, der Fokuspartner berichtet wieder darüber, was ihn bewegt, was gerade in ihm ist. Der Dialogpartner begleitet, hört zu, ja, hört aktiv zu, stellt vielleicht Fragen, immer mit dem Schwerpunkt, wie ist es für dich, wie geht es dir? Am Ende des Prozesses, man kann es 3-mal durchmachen, 2-mal, man kann es auch 5-mal exerzieren, da geht es nicht darum, dass man jetzt eine Lösung gefunden hat. Es geht darum, dass der Fokuspartner für sich eine Perspektive entwickelt hat, die ja in Form einer Frage dann zusammengefasst werden kann. Es ist ganz, ganz, ganz wertvoll und hat eben nichts mit den, sag ich mal, klassischen Problemlösestrategien zu tun, ja, die ja oft in Richtung, was machen wir mit dem Schüler, mit der Schülerin gehen. Kann ich sehr empfehlen. Ich kann ohnehin sehr empfehlen, sich mit Helle Jensen auseinanderzusetzen. Die hat ganz, 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 ganz wundervolle Arbeit geleistet. Kollegiale Beratung. Hier füge ich im Nachgang noch ein Handout zu, das nochmal ein bisschen genauer beschreibt, was eigentlich die kollegiale Beratung ist. Ich will das jetzt hier nicht alles vorlesen, das ist etwas auch zum Nachlesen. Hier nutze ich so ein paar Gedanken, um klarzumachen, warum ich die kollegiale Beratung eigentlich für so wertvoll erachte. Das ist eine sehr strukturierte Gesprächsform in einem Team. Hier ist zum Beispiel ein Vorteil dadurch gegeben, dass man nicht permanent irgendeinen Externen braucht, der solche Gespräche anleitet. Ja, also ich kann schon empfehlen, am Anfang sich jemanden dazu zu holen, der das anleitet, so exemplarisch, aber da reicht eigentlich einmal und dann kann man das in einem Team machen. Ich war anfangs sehr skeptisch, gebe ich zu, weil ich von diesen festen, strukturierten Formen, ich bin immer so ein, das löst bei mir immer so einen Beigeschmack aus. Aber diese Form in einer bestimmten Geisteshaltung ist eine wunderbare Gesprächsform, um Kollegen, um Kolleginnen dienend zur Seite zu stehen. Ja, lies es dir bitte mal in Ruhe durch, was so die Grundzüge sind in so einer kollegialen Beratung. Hier nochmal einige Motive, die ich für erwähnenswert halte. Und dann gibt es eine ganz klare Schrittfolge. Wie gesagt, du kannst es dir gerne auch im Nachgang nochmal genauer anschauen, kannst dir das Handout anschauen und dann probier es bitte einfach aus. Ich will vorausschicken, dass wie bei den meisten Methoden die Haltung dahinter sehr entscheidend ist. Man kann natürlich auch eine kollegiale Beratung machen, die dann in die Richtung geht, okay, wir suchen jetzt nach neuen Maßnahmen, um den herausfordernden Schüler gefügig zu machen. Ja. Und dann würde ich sagen, ist das alles andere als sinnvoll. Immer aus meiner Sicht in der Haltung der Gleichwürdigkeit, des Respektes. Ja, also letztlich kann so eine Methode gut wirken, wenn Menschen diese Methode nutzen, die beziehungskompetent sind. Ja, also hier gibt es eine klare Abfolge, Vorbereitung, Vorstellung des Falls. Bitte immer auf Freiwilligkeit. Man kann niemanden zwingen, an so einer kollegialen Beratung teilzunehmen. Man kann es schon tun, aber es ist nicht sinnvoll. Also hier gilt bitte auch das Prinzip der Freiwilligkeit. 6 bis 9 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, so ungefähr. Ja, man kann es auch mal in einem ganzen Team machen. Dann trifft sich in einem Kreis das Beratungsteam gemeinsam mit dem Ratsuchenden und den anderen. Protokollführer ist auch zu empfehlen, der die wichtigsten Aspekte festhält. Ja, und dann um dieses Kernteam herum ist dann praktisch das große Team, das beobachtend dabei bleibt. Kann man machen. Ja, hier sind auch bitte fantasievolle Ideen durchaus gefragt. Und dann ist es hier beschrieben, der Ratsuchende bringt den Fall ein, die Situation, die Fragestellung, es werden keine Fragen gestellt, man hört zu, macht sich Notizen gegebenenfalls. Nachdem der Ratsuchende seinen Fall vorgestellt hat, fragt das Beratungsteam nach, ja, um ein größeres Bild zu bekommen, um ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. Das wiederum kann eben auch den Ratsuchenden wieder helfen, ein bisschen Klarheit für sich zu gewinnen. Das sind wundervolle Wechselwirkungen. Danach geht der Ratsuchende aus der Runde, bleibt aber im Raum, denn der Ratsuchende muss hören, was dann das Beratungsteam miteinander bespricht. Also hier möchte ich gerne empfehlen, wirklich sehr klar diese Punkte zu bedenken und vor allen Dingen auch darauf zu achten, dass nicht zu schnell irgendwelche Lösungsvorschläge unterbreitet werden. Da ist hier auch wieder Sensibilität gefragt. Ja. Und am Ende ist es immer so, dass der Ratsuchende entscheidet, was er mitnimmt, was sie mitnimmt. Ja. Also letztlich ist es so, dass das Beratungsteam wie ein Kellnerteam unterwegs ist. Ja. Das hat ein Tablett und von diesem Tablett kann der Ratsuchende sich dann etwas nehmen. Und das ist es. Ja. Am Ende spricht man nochmal darüber, wie es einem ergangen ist, auch in dieser Gesprächsform. So, und dann ist erstmal finito. Ja, und dann kann man ja sehr gerne in einer nächsten Runde darüber ins Gespräch kommen, was jetzt passiert ist, ob es dazu geführt hat, dass etwas vielleicht leichter geworden ist. Ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Was ich auch empfehlen muss, muss. Das gilt ja auch für unsere Klassen. Wir müssen bitte, also Minderheiten, gut behandeln, anständig behandeln. Ja. Es gibt Menschen in unseren Teams, die ticken irgendwie anders. Ja, die haben eine ganz andere Meinung. Und die werden oft nicht gut behandelt. So ist es. Ja, ich hatte mal eine Kollegin, eine Englischlehrerin, in einer ganz klassischen weiterführenden Schule. Und diese Lehrerin interessierte sich so für Spiritualität. Und die stellte andere Fragen als der Rest. Und die wurde wirklich, also nicht gut behandelt. Ja, die wurde so ein bisschen belächelt, ne, auch mit diesem Augenrollen. Ja. Und nach einiger Zeit hat die Kollegin sich krank gemeldet und ward nie wieder gesehen. Ja. Also natürlich hat auch so eine Kollegin eine Verantwortung, sich einzubringen und zu reflektieren. Aber noch einmal, das Team und die Schulleitung hat hier eine ganz, ganz große Verantwortung, mit Menschen umzugehen, in Beziehung zu gehen, die noch mal ein Stück anders sind. Ja. Und was ich auch nicht versäumen möchte zu erwähnen, ist, dass wir bitte, bitte, bitte feiern dürfen. Ich meine das wirklich genau so, ganz ernst. Warum ist das wichtig? Was meine ich eigentlich damit? Ich meine damit, dass wir an unseren Schulen gehäuft einen sehr defizitären Blick haben. Das habe ich, glaube ich, im ersten Modul zum Thema gemacht. Wir sind sehr gut darin, all das zu beschreiben, was nicht gut klappt. Ja, die Baustellen, was wir entwickeln müssen und hier und da und so und Schulentwicklung. Das können wir für gewöhnlich sehr intensiv beschreiben. Und das halte ich auch für eine wichtige Kompetenz, das zu erkennen und das zu beschreiben, was vielleicht noch nicht so gut läuft. Das große, wichtige Wort lautet hier bitte noch. Das ist ein wundervolles Wort. Übrigens auch ein wundervolles Wort in der Beziehung zu jungen Menschen. Ich kann nicht Mathematik, ich kann nicht mal rechnen. Moment, du kannst es noch nicht. Das ist ein wundervolles Wort. Jedenfalls, wir müssen und dürfen uns darin üben, dass wir eben nicht nur das Defizitäre sehen, sondern auch das, was gelingt. Viele von uns sind blind dafür, was alles an wunderbaren Dingen bereits passiert ist und passiert an den jeweiligen Schulen. Ja, das ist unsere Verantwortung, den Blick schärfen, ja, die goldene Brille aufsetzen. Was gelingt mir und uns gut? Das ist so, so, so wichtig. Also, zu jeder Teamberatung, das wäre so mein Wunsch, eine Zeit einplanen, in der auch gesagt werden darf, was gut läuft, ja, was stimmig ist, worüber wir gelacht haben, was uns Freude bereitet hat. Ja. Und hier bitte nicht nur die Schulleitung. Also das fand ich ganz schlimm manchmal, in auch so in großen Teams. Ne? Da kommt eine Schulleitung und sagt, ich möchte mich nochmal bedanken dafür und so. Da muss es einen Raum geben, in dem auch ganz normale Lehrer und Lehrerinnen sagen können, ich möchte mich mal bei Herrn Schulze bedanken, der hat mir neulich geholfen und so. Und das ist so wichtig, ja, Psychohygiene. Und mit feiern meine ich auch wirklich feiern, ja. Bestimmt einen Feierbeauftragten hatten wir in einem Team. Der hatte ein ganz wichtiges Amt. Der war zuständig dafür, einmal im Vierteljahr eine Lokalität zu buchen, das zu organisieren. Und was passierte dann in diesen Treffen? Ich sag's bewusst mal echt ganz, ganz bodennah. Da haben wir uns fürchterlich einen reingefeuert. Und das war toll. Nicht alle, und das ist auch kein Muss. Ja, aber da haben wir es mal richtig krachen lassen. Und einmal im Jahr sind wir wirklich zu Teamtagen gefahren. In den ersten Jahren haben wir noch irgendwie geglaubt, man könnte auch noch irgendwie arbeiten, ja, so am Flipcharts und so. Und das haben wir irgendwann komplett gelassen. Es ging nur um die Geselligkeit. Und dann saßen wir im Lagerfeuer und wir haben rumgegrölt, wir haben gefeiert, wir hatten so viel Spaß. Bei einem Treffen kam irgendwann der Herbergsvater, ich glaube um 11:30 und hat einem ganzen Lehrerteam gedroht und hat gesagt, wenn hier nicht sofort Ruhe ist, dann schmeiße ich euch aus der Jugendherberge. So, und irgendwie haben wir es geschafft, etwas ruhiger zu werden. Aber es war herrlich. Es war herrlich. Und wenn man solche gemeinsamen Erlebnisse hat, strahlt das auch auf den Alltag. Also lasst uns bitte das Leben auch feiern und das genießen und feiern, was wir miteinander erleben. So, genug der flammenden Rede. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir einen schönen Feiertag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich sagte eingangs, ich würde noch etwas zum Kurs an sich sagen. Diesen Kurs, wie gesagt, habe ich extra aufgesetzt für Lehrkräfte und all meine Perspektiven und all meine Werte und all meine Erfahrungen stecken in diesem Kurs drin. Für die Mitglieder auf dem Relationship ist der Kurs mit enthalten, also muss nichts extra drauf zahlen. Es ist aber auch möglich, diesen Kurs zu bekommen außerhalb der Mitgliedschaft. Was beinhaltet dieser Kurs? Der Kurs beinhaltet 7 Module, das heißt 7 Oberthemen, wie zum Beispiel Modul 2 auf die Beziehungen kommt es an oder auch Modul 5 Beziehungen zwischen LehrerInnen und Eltern. Und zu den jeweiligen Modulen gibt es verschiedene Videobeiträge. Das ist auch der Grund, weswegen ich manchmal in diesem eben gehörten Beitrag sagte, du siehst jetzt hier in diesen Videobeiträgen, bin ich halt sichtbar und ich zeige da immer auch eine Präsentation, die ich zum jeweiligen Thema entworfen habe. Ja, und zu den Modulen gibt es dann 4 bis 5 Videobeiträge und meistens eben auch entsprechende Präsentationen. Um was kann es da gehen? Zum Beispiel die Unit im Spannungsfeld aus Ich und Du, das Zusammenwirken aus Inhalt und Prozess. Was habe ich hier von der klassischen Autorität zum Lernbegleiter mit Substanz? Meine SchülerInnen, Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen, Konflikte, gleichwürdige LehrerInnen, Elterngespräche, Elternabende, den Duft in der Bäckerei verantworten. Also da steckt wirklich eine Menge drin und die Rückmeldungen, die ich dazu bekommen habe, ja, die waren schon wirklich erstaunlich. Das ist eigentlich der Kurs, den ich gebraucht hätte, bevor ich Lehrer geworden bin. Das war jetzt der Werbepart, aber eben auch aus einer tiefen Überzeugung heraus. Noch ein Gedanke, weil es eben ja auch in diesem Beitrag um das Thema Team geht, Teamentwicklung, Klima im Team. Ines und ich sind total gerne an Schulen. Wir arbeiten gerne mit Teams. Im Sommer, ich meine, im letzten Augustwochenende bieten wir die nächste Weiterbildung an, gemeinsam für Lehrkräfte in München. Schaut bitte mal nach. Ich würde auch diesen Hinweis in die Shownotes stellen. Und außerdem besuchen wir euch auch gerne an den Schulen. Ne? Also ihr kennt uns jetzt ein bisschen vielleicht. Schreibt uns an. Wir können gerne auch ganz unverbindlich ein Gespräch vereinbaren und dann schauen wir, ob da was gehen könnte. Wir würden uns freuen. Okay, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern, hineingehört hast.
Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinausträgst. Denn gemeinsam können wir Schule enternsteln. Doch dafür braucht es jeden und jede von uns im Schulsystem.
Da wir diesen Podcast ja für dich machen, freuen wir uns sehr, wenn du uns deine Fragen und Themen schickst. Über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Was bewegt dich gerade? Schreibe uns deine Vorschläge und dein Feedback gerne an die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir wünschen dir von Herzen einen wunderbaren Tag.
Deine Ines und
dein Andreas.